Und noch diese Figur der Revolution und das alles, was man mit Marx verbindet, noch nicht. Damit wir das bekommen, müssen wir einen nächsten Schritt machen und zum dritten zentralen Punkt übergehen, wie die Ökonomie funktioniert oder Prozess funktioniert. Er funktioniert nämlich durch die Arbeitsteilung. Und diese Arbeitsteilung ist die Grundlage, letzte Grundlage, zunächst einmal der idealistischen Philosophie und der Ideologie. Nämlich, und das ist sicherlich irgendwo im Hintergrund steht, Knecht, Schwerverhältnis bei Hegel. Es gibt immer eine Spaltung der Gesellschaft in die Klassen, und zwar eine Klasse sozusagen de facto arbeitet und andere Klasse ihre Arbeit überwacht. Und zwar ist diese Arbeitsteilung für die Verrichtung jeder Arbeit unentbehrlich. Bei jeder gewesenen oder denkbaren Produktionsform muss es so sein, dass jemand etwas tut und der andere das beobachtet. Diese Trennung liegt sozusagen in der Sache, dass das zeigt der Marx, ich möchte das nicht jetzt im Einzelnen nachvollziehen, das ist irgendwie einsichtig, dass so eine tut und andere kontrolliert, sonst geht es nicht. Und diese Kontrolle läuft über das Prinzip Eigentum, das ist auch relativ klar und einsichtig. Nun bedeutet das, dass der Produktionsprozess schafft eine gewisse Distanz oder eine gewisse Ungleichheit, die einer bestimmten Schicht der Gesellschaft eine Übersicht über die Welt, in der diese Schicht lebt, ermöglicht. Diejenigen, die da oben sind, können tatsächlich von oben aus das Geschehen beobachten. Und das ist der Grund, warum jede Kritik der Religion, sagt Marx, ist nicht richtig. Und das ist sozusagen sein Punkt, der ihn eigentlich in der unmittelbaren Nähe von Nietzsche bringt. Die Religion, genauso wie die klassische idealistische Philosophie, ist nichts anderes als eine Beschreibung dieses Überblicks. Dieser Überblick ist aber tatsächlich da. Das heißt, wenn ich jetzt beginne zu argumentieren, dass es diesen Überblick nicht gibt, dann ist es nicht wahr, weil gäbe diesen Überblick nicht, gäbe auch diesen Produktionsprozess nicht, so wie dieser Produktionsprozess tatsächlich läuft. Und das ist eben der Grund, warum die Ideologiekritik im klassischen Sinne des Wortes absurd und ineffizient ist. Diese Ideologiekritik glaubt, dass wenn ich eine privilegierte Positionierung des Religiösen oder des rein Idealistischen abschaffe, schaffe ich damit auch die institutionelle Verankerung dieser Suprematie, dieser Herrschaft ab. Das tue ich allerdings nicht, weil es geht genau gegenteilig. Das heißt, diese ideologische Konstruktion und diese religionsgeschichtliche Konstruktionen, diese Thematisierung eines Beobachters, eines reinen Beobachters, sind nichts anderes als Thematisierungen, theoretische Thematisierungen einer tatsächlichen Begebenheit, die, nachdem das geleugnet wird, auch nirgendwo verschwendet. Das ist der Grund, darüber werde ich gleich sprechen, warum die Revolution notwendig ist, ja? Statt einer ideologischen Kritik. Zunächst einmal kommt aber viel gepriesene Passage, die 100-mal zitiert wird, und die zitiere ich hier auch. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Was heißt die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zur Verfügung hat, disponiert damit zugleich, das ist diese berühmte Disposition von Foucault, war, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, sodass ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, deren die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Und so geht es weiter und weiter. Wir haben also plötzlich nicht nur das System der Produktion, sondern das System der Herrschaft. Und das ist der Punkt, wo Foucault und viele andere ansetzen, die im Grunde das ganze Denken der Produktion irgendwo unter den Teppich kehren, das ganze Thema der Produktion verschwindet, ja, irgendwie, irgendwann. Bei Baudrillard und bei den anderen. Es bleibt aber diese 1000 Millionen Male zitierte Formulierung, dass die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Und das bedeutet nichts anderes als eine Absage an jede moralistisch, theoretisch oder wie auch immer motivierte Kritik an diese herrschenden Gedanken, sei es auch die Gedanken der Religion oder so. Das heißt, wenn ich eine reale Herrschaft einer Klasse habe, dann ist es legitim, dass die Gedanken dieser Klasse, die Gedanken, die Herrschaft dieser Klasse legitimieren, auch die herrschenden Gedanken sind. Der Versuch, sich gegen diese Gedanken zu, auf der Grundlage der Einsicht oder der Moral zu polemisieren, ist sozusagen, wie Nietzsche würde sagen, unvornehm. Ja? Das ist sozusagen eine Kritik von Anfang an, eine Kritik von unten. Und eine Kritik von unten ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und das ist der Grund, warum Marx so bissig ist und so kritisch ist und so ironisch ist in Bezug sowohl auf die französischen Autoren wie auch auf die deutschen Autoren dieser Zeit, die er alle als Utopisten und Moralisten charakterisiert, und diese Charakteristik reicht ihm schon aus, um sie sozusagen zu delegitimieren. Wenn die Herrschaft bleibt, bleibt auch die Herrschaft der Ideologie legitim. Und gegen diese Legitimation ist es absurd zu polemisieren. Nun wechseln sich aber die Gedanken. Warum? Weil die Klassen sich wechseln, die Träger dieser Gedanken sind. Und zwar in zwei Phasen. Diese Zwei-Phasen-Theorie ist auch bekannt und 100-mal nachvollzogen, auch bei Foucault kann man auch lesen ständig. Nämlich in der ersten Phase ist die neue Herrschaft oder die neue Klasse allgemein, denkt allgemein. Das heißt, die neue Klasse vertritt alle, die nicht an der Herrschaft teilnehmen. Und das ist sozusagen ein allgemeiner Standpunkt. Gewinnt diese Klasse die Oberhand und die Macht, beginnt sie alle anderen auszuschließen, ihre eigene Herrschaft zu etablieren und beginnt partikular zu denken. Und diese Logik ist sozusagen die Logik auch nicht wahr der hegelischen Dialektik. Also man beginnt immer mit einer negativen universalistischen Bewegung und endet bei einem neuen Partikularismus. Nun, nachdem Marx auf diese Weise, wie dann Lenin später gesagt hat, hegelische Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt hat, das heißt, die andere Basis, nicht die Vernunft, sondern die Produktionsverhältnisse, unter diese Dialektik gestellt hat, fragte sich, da kommt, was ich jetzt nicht weiter darauf angehe, das sind die alle möglichen Konkretisierungen dieser Struktur. Was für ihn sicherlich wichtig ist, ist die Frage, ob man diese Herrschaft überhaupt beseitigen kann. Das heißt, ob man die Situation ändern kann, bei der diese Herrschaftsverhältnisse etablieren und die Ideologie bestimmen. Und jetzt kann man genau sagen, was ist die Ideologie? Die Ideologie ist ein geistiges Gebilde, eine Theorie oder eine Philosophie, von der man nicht sagen kann, und zwar strukturell nicht sagen kann, sie ist wahr oder sie ist falsch. Das ist die Ideologie der herrschenden Klasse, ja? Weil das ist der Glaube der herrschenden Klasse. Von dieser Glaube kann man nicht sagen, dieser Glaube ist falsch. Weil dieser Glaube bildet tatsächliche Herrschaft der Klasse, die diesen Glauben propagiert und am Leben hält, tatsächlich ab und formuliert diese Herrschaft. Das heißt, in Bezug auf die Realität, auf die gesellschaftliche Realität, ist dieser Glaube auch richtig. Allerdings, was ist dieser Glaube auch nicht wahr? Und zwar deswegen nicht wahr, weil dieser Glaube oder diese Ideologie, diese geistige Gebilde ihre eigene Positionierung, ihre eigene Ursprung und Status nicht reflektiert, nicht reflektieren kann. Und abhängig bleibt von den Faktoren, die ihrer Erkenntniskraft umgehen. Das ist sozusagen die Ideologie. Die Ideologie ist unkritisierbar und untragbar zugleich. Es ist keine falsche Lehre, aber es ist keine richtige Lehre, sondern es ist eine Lehre, die sich anders platziert als in der Opposition wahr und falsch. Das heißt, in der praktischen Opposition Herrschaft und Arbeit. Die Abschaffung der Ideologien würde bedeuten, die Abschaffung der Herrschaft als solche. Und die Abschaffung der Herrschaft als solchen würde bedeuten die Abschaffung der Arbeitsteilung, weil jede Herrschaft ist in der Arbeitsteilung verankert. Und da die Arbeit nicht anders verrichtet werden kann, als in der Arbeitsteilung, bedeutet die Abschaffung der Herrschaft die Abschaffung der Arbeit. Also erst wenn man nicht arbeitet, und das ist auch einsichtig hier in Form, wenn man nicht arbeitet, ist man frei. Dann kommt dieser Paragraph über den Kommunismus, der einen sehr merkwürdigen Science-Fiction-Touch hat. Nämlich, Marx wendet sich gegen die Idee, dass man gleichzeitig arbeiten kann und frei sein. Arbeitet man, ist man unfrei. wäre es aber möglich, irgendwie so zu arbeiten, dass man gleichzeitig auch nicht arbeitet. Es ist die Frage, die im Grunde offen bleibt bei Marx. Allerdings sagt er, es gibt eine Klasse, die grundsätzlich kein Interesse hat zu arbeiten. Und das ist das Proletariat. Das Proletariat will nicht arbeiten. Alle anderen wollten vielleicht arbeiten. Er sagt zum Beispiel, die entflohenen Bauer oder Sklaven haben angefangen zu arbeiten. Und das zeigt schon, dass sie auf einer niedrigen Stufe entwickelt waren. Der richtige Proletarier will nicht arbeiten. Und da es eine Klasse gibt, die nicht arbeiten will, gibt es auch die Chance für eine Gesellschaft ohne Arbeit. Und was ist diese Gesellschaft ohne Arbeit? Das ist eine Gesellschaft, in der alle menschlichen Funktionen im Laufe der Entwicklung des modernen Kapitalismus völlig veräußert sind. Im Grunde, es ist so wie ein Science-Fictioner Terminator-Gesellschaft oder vielleicht eine Gesellschaft, die aus Künstlern besteht, von Zug von Duchamp. Ja, so. Weil eben Ready-Made ist ein sehr gutes Beispiel für das, was Marx unter dem Kommunismus verbindet. Es geht darum, dass man etwas tut, ohne etwas zu tun. Ja, man produziert ein Kunstwerk, tut aber nichts. Man arbeitet nicht. Wir können uns vorstellen, es ist nicht zufällig, dass die Theorie, die performative Theorie der Sprache, so eine große Rolle bei der spätmarxistischen theoretischen Entwicklung angenommen hat. Wir können uns, warum eigentlich arbeitet die Schau nicht. Warum arbeitet ein Künstler nicht? Ja? Weil er diese performative Kraft hat. Er kann sagen, es wird Kunstwerk und es wird Kunstwerk. Ja? Das ist sozusagen im Grunde nichts anderes als das, was für Priester getan hat. Ja? Er hat gesagt, du bist sozusagen gerettet und siehe da, er ist gerettet. Und diese sozusagen performative Funktion der Sprache, das heißt die Möglichkeit des Denkens als Sprache, in sich selbst die Arbeit aufzugeben und auch aufzunehmen, das ist im Grunde das, worauf Marx will. Er meint, dass die Entwicklung der Gesellschaft dazu führt, dass die Grenzen der Arbeit verschwinden. Das heißt, es wird dermaßen alles simulativ, wie man so jetzt mal postmodern oder auch immer sagen, dass es wird genügend zu sagen und das wird sozusagen gemacht. Weil alles wird dermaßen ritualisiert und dermaßen technisiert, dass der Mensch im Grunde nichts mehr zu tun hat, ja, wenn er will. Das ist das, was im Feuilleton von, ich erinnere mich an diese Stelle, wenn ich Feuilleton Frankfurter Allgemeine lese, in letzter Zeit, in Sachen Arbeitslosigkeit, ja, da man immer wieder schreibt, man muss sozusagen den Menschen dermaßen flexibilisieren, dass er aus jeder Position jedes machen kann. Ja, dass er im Grunde sozusagen dazu bereit ist, alles zu tun, ohne jede Vorbereitung. Ja, und in diesem Sinne ohne jede Anstrengung. Das heißt, einen Menschen oder Eigenschaften dermaßen erzählen, dass er völlig sozusagen im Sinne des modernen Kapitalismus verfügbar ist und gleichzeitig aber einsetzbar. Und das ist nichts anderes, was eigentlich Marx beschreibt. Ja? Ist die Flexibilisierung der Massen entwickelt, geschieht eine Revolution. Wobei unter der Revolution bedeutet man nichts anderes in dieser Situation als die Abschaffung aller Institutionen, die dann ihre gesellschaftliche Legitimität im Sinne der Arbeitsteilung verlieren, sodass jeder sozusagen absolut flexibilisiert wird und sozusagen absolut in dieser simulativen Gesellschaft ohne Arbeit auskommt. Und ist das eine Vision, die, wie Marx ständig unterstreicht, überhaupt keine, sagen wir, keine utopische im klassischen Sinne des Wortes ist. Das heißt, sie ist nicht moralisch oder vernünftig motiviert. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man diese Utopie nicht erzwingen kann. Sie kann ja kommen oder nicht kommen, aber sie ist nicht zu machen. Und das unterstreicht Marx ständig. Dieser Projekt der Revolution, also dieser Projekt des historischen Materialismus, ist also in diesem Sinne extrem gegenrevolutionär, sagen wir so. Im Grunde handelt es sich darum, dass man sich einer gewissen Entwicklung unterwerfen muss, man muss diese Entwicklung beobachten, man muss sie sehen, aber man kann damit nichts machen. Es geht um die Produktionsformen und ihre sehr langsame, wie Marx sagt, Entwicklung, die man keine Phase von der man überspringen kann. Und wie ist das aber mit der Gewalt? Wie ist das Verhältnis zur Gewalt und zur Revolution? Und die ist bei Marx auf der anderen Seite extrem positiv. Und wenn man politische Schriften liest von Marx, dann weiß man, dass er in einer extremen Form die Gewalt Unterstützung hat. Wie kommt das zusammen? Der Punkt ist immer, und das wird oft übersehen, wenn man über Marx spricht, seine Position zur Gewalt unterscheidet sich nicht so sehr von Nietzscheanischen gewisser Weise. Sogar ist mehr verhalten. Der Punkt ist, dass er zwar immer die Gewalt bejaht, aber immer die Gewalt, die nicht von ihm ausgeht oder von seinigen ausgeht. Geht er von ihm und seinigen aus, dann eben nicht. Das heißt, diese Gewalt muss vom Volk ausgehen. Es ist eine gewisse, diese Gewalt muss in der Geschichte selbst entstehen und die Geschichte selbst eingehen. Für ihn ist wichtig der Gedanke, der bei Nietzsche auch zu finden ist, wenn jemand fehlt, ja nicht wahr, man muss ihn zusätzlich stoßen. Das heißt, die Gewalt ist etwas, was die geschichtlichen Prozesse einfach beschleunigt. Und da die Kommunisten, also die Marxisten, wissen, dass dieser geschichtliche Prozess zum Kommunismus führt, sind sie für jede Gewalt, weil jede Gewalt beschleunigt die Gesellschaft, beschleunigt die gesellschaftliche Entwicklung, beschleunigt die Geschichte. Jede Gewalt bedeutet nichts anderes als dann später eine neue, höhere Produktionsstufe entsteht. Vielleicht auch mit barbarischen Methoden. Durchgesetzt. Das spielt in diesem Sinne keine Rolle. Aber es ist völlig absurd für Marx zu denken, dass diese Stufen der Entwicklung, genauso wie die Geschichte selbst, übersprungen werden kann. So dass ich eine Gewalt anwenden kann, die Gewalt abschafft. Ja, und das war der Traum, im Grunde der utopische Traum. Ja, ich war der letzte Krieg. Ja, die letzte Gewalt, die eine Ordnung herbeiführt, das war ein kantianischer Traum, eine Ordnung herbeiführt, die dann die Gewalt stoppt, endgültig. Und sozusagen eine gewaltsame Welt gewaltsam aufzwingt. Das ist ja ein genuin revolutionäres Projekt, darüber werden wir auch sprechen. An einem anderen Beispiel. Und da ist sicherlich Marx mehr skeptisch. Das heißt, die Gewalt, die geschichtliche Gewalt, der Kampf der Herrschaften, der Kampf der sie vertretenen Ideologien, kann man nicht stoppen. Man kann es vielleicht akzelerieren, aber nicht stoppen. Wenn die Geschichte irgendwann zum Ende kommt, was auch sehr problematisch ist, ob es tatsächlich stattfindet, und eben Derrida in seinem Buch behauptet, dass Marx nie gedacht hat, eigentlich, und das klingt ja sehr plausibel, dass Marx eigentlich nie gedacht hat, dass so etwas wie Kommunismus tatsächlich stattfindet, als ein reales Ende der Geschichte. Es geht sozusagen um eine teleologische Fiktion vielmehr, als um eine tatsächliche Verfassung, um ein tatsächliches Ziel. Zumindest bis zur Erreichung dieses Ziels, so oder so verstanden, geht es nicht um die Anwendung der Gewalt, sondern eher um eine Akzeptanz der Gewalt, von anderen sozusagen praktiziert. Eine philosophische Akzeptanz der Gewalt. Und die Unfähigkeit zu einer philosophischen Akzeptanz der Gewalt, also eine Art Moralisierens über die Gewalt oder gegen die Gewalt, das ist im Grunde das, was Marx theoretisch bekämpft. In diesem Sinne steht er in der Nähe zu Nietzsche, der auch keineswegs ein Philosoph der Gewalt war, war aber skeptisch in Bezug auf eine moralisch motivierte Verurteilung der Gewalt. Und zwar auf dem Grund der Ansicht, dass, wie gesagt, der Anfang des Denkens inklusive Anfang des Moralisierens oder inklusive der Anfang des Selbstreflexion und so weiter, später, also das ist alles später beginnt als die Gewalt selbst. Und dass wir immer sozusagen eine gewisse Pause haben, eine gewisse Zäsur, eine gewisse Verschiebung, eine Differenz, diese moralische Kritik von Anfang an ins Misskredit bringt. Nur das ist, was ich im Grunde sagen wollte, und wir haben noch einige Minuten für die Fragen, aber dann diskutieren wir auf jeden Fall in der zweiten Stunde. Wenn es jetzt aber unmittelbar Verständnisfragen oder welche Fragen auch immer vorliegen, dann wir haben noch das Zeit.
Ich hätte schon eine Frage. Und zwar, wenn jetzt eine Ideologie unkritisierbar und unteilbar ist.
Unhaltbar.
Was?
Unhaltbar. Die ist nicht haltbar, aber auch nicht kritisierbar. Sie ist nicht haltbar, aber auch nicht kritisierbar.
Also, dann ist schon klar.
Also die Idee ist, dass sozusagen für Marx war wichtig diese Einsicht, dass die Ideologie ist etwas, was nicht verschwindet durch die Widerlegung. Ja, das ist ja, es handelt sich um eine gewisse materielle oder reale Dimension des Denkens letztendlich. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel widerlege die Existenz dieses Tisches und sage, dieser Tisch sozusagen ist nur eine Vision und ein Traum und so weiter dieser Tisch. Gibt es ja nicht. Ich widerlege zwar eine Meinung, ich widerlege die Existenz dieses Tisches nicht. Der Tisch bleibt da, aber es gibt eine gewisse Unwiderlegbarkeit des Tisches. Ja? Der Tisch ist einfach da. Er ist sozusagen mit Argumenten nicht zu bekämpfen. Man glaubt aber, dass die Gedanken oder die Theorien anderer Natur sind. Das heißt, habe ich eine Theorie widerlegt und bekämpft, habe ich bewiesen, dass diese Theorie nicht stimmt, verschwindet sie. Also, so wie der Tisch nicht verschwindet. Und der Ideologiebegriff, und das ist der zentrale Punkt, ja sicherlich bei, auch bei der späteren Rezeption von Marx, besteht darin, dass Ideologie eher wie ein Tisch ist. Doch. Das heißt, die Ideologie kann man zwar widerlegen, aber sie verschwindet nicht. Sie hat eine gewisse unabhängige Existenz. Sie hält auch, wenn man daran, wenn man sozusagen denkt, man hat ihre Nichtrichtigkeit bewiesen, man hat ihre theoretischen Grundlagen entzogen. Die hält immer noch. Weil sie eigentlich eine andere Basis hat. Sie hat ihre Basis nicht in der Beweis, nicht in der Beweiskraft der Vernunft, sondern sie hat ihre Basis in der Faktizität ihrer gesellschaftlichen Verankerung und der Herrschaftsverhältnisse, die real da sind, ja, und die genauso wie die Tisch nicht widerlegbar sind, ja, auf der logischen Ebene. Na gut, alles andere spielt. Oder haben Sie noch eine Frage?
Ja. Wenn der Gedanke der Befreiung des Menschen, in dem er der Arbeit betroffen ist, sich darin zeigen würde, dass der Einzelne tatsächlich absolut flexibilisiert ist, dann müsste es ja auf jedem möglich sein und manche würden diese Möglichkeit ergreifen, Gedanken zu entwickeln, wie Marx dies getan hat. Also gesellschaftliche oder vielleicht auch ideologische Idee aufzustellen darüber, wie das alles sein sollte, damit auch eine Idee, die der Idee, die er betrat, widersprechen könnte. Hat er das auch reflektiert?
Ja, sicherlich, ja, weil er sich sicherlich als Repräsentanten sah einer aufkommenden Klasse, nämlich eben diese Klasse des flexibilisierten Proletariats. Ja. Also sozusagen sah sich als der ersten flexibilisierten Menschen Europas. Ja. So wie er auch früher meinte, dass wenn eine Klasse sozusagen ihre spätere Herrschaft ankündigt, dann kommen immer Menschen, die sozusagen diese Ideologien vorformen, ja, diese Anspruch ankündigen und aufstellen, und er hat sich verstanden als diesen ersten Flexibilisierten. Das ist sozusagen für den die Ideologie nur ein Apparat ist. Ja. Er kann nicht mehr sagen, auch ideologisch, er kann nicht mehr sagen, ich halte das für richtig, ja, und das halte ich für falsch. In diesem Sinne ist er theoretisch flexibilisiert, Marx. Ja. Er beginnt damit, dass er sagt, ich habe keine eigene Meinung. Ja? Ich analysiere nur, warum die Menschen überhaupt die Meinungen haben und warum sie glauben, dass die Meinungen zu haben, ist etwas Normales. Ja.
Spricht er denn irgendwo den expliziten Wunsch aus, sich mit anderen dergestalt flexibilisierten Menschen auseinandersetzen zu wollen?
Absolut, ja. Das passiert in den kommunistischen Tonnen. Ja. Er sagt ja auch, dass, und das ist sozusagen, dass wir erwarten eine Gemeinschaft der Flexibilisierten. Er sagt nicht Flexibilisierten, er sagt nicht Nimesien, damals, also er sagt die Menschen des allgemeinen Verkehrs oder die Formen des allgemeinen Verkehrs oder Universalverkehrs, aber jetzt mal das. Ja. Und er sagt, dass der Kommunismus ist nichts anderes als eine Produktion der Gemeinschaft des absoluten Verkehrs, ja, das heißt der Abschaffung aller Eigenschaften und absolute Flexibilisierung und dieser Verlust der Meinungen. Ja. Es gibt nicht ich habe Meinungen, ja, sondern es gibt irgendwelche Meinungen, die ich auch betätigen kann. Und diese Meinungen sind wie dieser Tisch, ja, die sind bloß Ideologien. Ich gehe damit um. Aber ich kann dieser Meinung mir selbst nicht zuschreiben. Danke. Okay.